D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Einen schönen Dienstagabend wünsche ich euch allen zusammen und wir starten die Sendung gleich mit der 50-Pfennig-Preisfrage. Was ist das hier? Gebe zu, das ist nicht ganz so einfach. Es könnte eine ganz fiese Form von Diarrhoe sein, ist es aber nicht. Es ist ein Kampf mit einem Löwen. Und zwar so, wie er dargestellt wird im aktuellen Kinofilm Herkules, diese Woche mit Dwayne The Rock Johnson. Um Löwen geht es aber auch aktuell gerade in Venedig bei der 71. Biennale. Die liebe Kollegin Anna Wollner ist heute Abend hier und wird berichten, was da seit vergangenem Donnerstag passiert ist auf diesem riesengroßen roten Teppich bei den Filmfestspielen. Ein paar Filme haben wir sonst auch noch neben Herkules in der Sendung heute Abend. Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit. Das ist eigentlich eine Dramödie, Tragikomödie aus England, zumindest als solche angekündigt. Ich finde, es ist eigentlich ein ziemlich ausgewaschenes Drama, aber auch darüber können wir noch reden. Und mit ganzer Kraft, da gibt es dann gar keine Frage mehr. Es ist ein französisches Drama über einen Vater, der mit seinem behinderten Sohn an Sportwettkämpfen teilnimmt und wem von euch das bekannt vorkommt. Ja, das Ganze ist erzählt nach einer wahren Geschichte, nach einem amerikanischen Vater und seinem Sohn, die das seit Jahren tatsächlich machen, wo der Vater seit Jahren mit seinem behinderten Sohn an Sportwettkämpfen teilnimmt. Das ist jetzt verfilmt worden in Frankreich. Also eine Stunde Film, pickepacke voll für die nächsten noch 56 Minuten. Vorhang auf, Bühne frei, los geht's.
D-Radio Wissen.
Ich muss mal hier ein bisschen Haltung annehmen, wollte ich gerade sagen. Parallel müsste aber auch das Mikrofon ein bisschen Haltung annehmen. Das fällt mir hier gerade quasi auf den Schoß. Wir haben doch schließlich hohen Besuch in unserer bescheidenen Hütte heute Abend. Die geschätzte Kollegin Anna Wollner ist da. Hallo Anna.
Guten Abend.
Du bist, guck mal, jetzt muss ich mal gerade dir hier ein Mikrofon geben. Gib mir mal kurz eine Sekunde, darauf bin ich eingestellt. Ich habe ja sonst so selten Gäste hier. Das kriegen wir aber hin. Und zwar könnte ich dir hier ein Mikrofon hinpacken. Guck mal, so. Jetzt könnte ich auch alle hören.
Guten Abend.
Technik, tolle Technik. So, Anna ist hier und du bist aber auch gerade erst heute Morgen frisch gelandet aus Venedig. Kommst frisch von der 71. Biennale, von den Filmfestspielen in Venedig.
Ja, der Koffer ist mehr oder weniger noch nicht wieder ausgepackt und liegt noch rum.
Sehr schön. Ich wünsche dir dann nachher, wenn wir hier fertig sind, viel Spaß beim Waschen. Donnerstag, seit Donnerstag, der große rote Teppich auf dem Lido in Venedig, 71. Filmfestspiele. Im letzten Jahr hatten wir da noch ein ziemliches Schaulaufen der Hollywood-Stars, wenn ich mich recht erinnere. Das war so ein bisschen Klinke in die Hand geben. Hast du dieses Jahr die große Lupe auspacken müssen, irgendwie suchen müssen nach den Stars?
Ja, so ein bisschen. Es war tatsächlich oder ist tatsächlich so ein bisschen Starflaute. Wenn mal einer am Tag kam, den man einigermaßen kannte, war das schon viel. Es hat tatsächlich in Venedig gerade alles so einen leicht morbiden Charme, obwohl das Festival sogar aufgerüstet hat und das ein oder andere Kino renoviert hat.
Ja.
Der Sala d'Arsena mit neuer Bestuhlung und Überdachung, so dass, wenn es draußen regnet, was auch in Venedig das ein oder andere Mal vorkommt und man in der Schlange steht, nicht nass wird. Auch das hat sich dieses Jahr allerdings erledigt, weil es gab keine Schlangen, weil es unglaublich leer ist auf dem Lido.
Ja, da hättet ihr es dann besser gehabt, Schlange stehend vorm Kino, als wir in Cannes, denn da steht man ja sehr wohl jedes Jahr im Platzregen, wenn man da vorm Kino auf Einlass wartet. Trotzdem können wir sagen, beim Eröffnungsfilm Birdman, da waren schon noch einige der Stars da, ne? Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, also das ist ja schon ein bisschen irgendwie Hollywood gewesen. Birdman als Eröffnungsfilm, war denn das einer, der schon in diesem Jahr so ein bisschen Trend setzen konnte?
Na, wir lieben es ja, wir Filmjournalisten, irgendwelche Trends oder rote Fäden zu suchen und auch wenn es keinen gibt, wir finden ihn immer und in diesem Jahr gibt es aber so ein Stück weit den Trend zur Verbeugung vor der großen Schauspielkunst.
Aha.
Im Kino. Birdman steht dann in einer Reihe mit The Humbling und Al Pacino, She's Funny That Way von Peter Bogdanovich, Filme am und ums Theater, aber auch Charlie Chaplin, der ist in gleich zwei Filmen aufgetaucht, in dem französischen Wettbewerbsbeitrag La Rencontre de la la Gloire. Da entführen zwei Kleinganoven den Leichnam Chaplins und erpressen Lösegeld. Das beruht auf einer wahren Begebenheit und Chaplin hatte noch einen zweiten Auftritt in Fatih Akins The Cut. Da sieht man ihn in einer Schlüsselszene, als der verstummte Protagonist Nazareth in einem Kino in Aleppo kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges The Kid sieht und angeregt durch Chaplins Rangelei um ein Kind beschließt, auch seine eigenen Töchter wieder zu suchen.
Lass uns nochmal kurz vielleicht zu Birdman zurückkommen. Dieser Film über einen, soweit ich es hier aus der Ferne beobachten konnte, einen abgehalfterten Superhelden, eben den Birdman, gespielt, witzigerweise von Michael Keaton, den auch viele von euch natürlich noch als Batman kennen werden. Gute 20 Jahre her. Was ist das Besondere an dem Film?
Na, der Film, der hat eigentlich so den Rekord von Gravity eingestellt. Gravity, letztes Jahr der Eröffnungsfilm von Venedig, nach 18 Minuten der erste Schnitt. Das hat Birdman noch getoppt, denn gefühlt ist dieser Film eine einzige lange Plansequenz. Also es ist eine Einstellung. Es gibt ein paar unsichtbare Schnitte. Mir ist der erste so nach 35 Minuten aufgefallen. Und wir als Zuschauer, wir folgen hier eben diesem alten, abgehalfterten Hollywood-Schauspieler, der es noch einmal wissen will in seiner Karriere und am Broadway ein Stück inszeniert mit sich selbst in der Hauptrolle und versucht, diesen absteigenden Ast seiner Karriere irgendwie doch nochmal ein paar Stufen nach oben zu klimmen. Und er bewegt sich durchs Theater und wir sind mit ihm dabei. Also die Kamera immer dicht hinter ihm her, bei den Proben, bei Rangeleien mit den Co-Stars, einer gespielt von Edward Norton, wie sie sich prügeln, wie sie sich um den Text streiten. Es gibt Diskussionen mit der Tochter, gespielt von Emma Stone, die irgendwie in, so ein bisschen in die Drogenkarriere abrutschen droht. Es gibt eine Geliebte, die auftaucht, die auch mitspielt und das alles wirklich gefühlt ohne Schnitt, so ein bisschen in dieser Enge des Theaters, wie wir durch die Gänge laufen, die Kamera immer hinterher. Es ist so ein bisschen Kino oder Theater to go, weil wir einfach immer mit Michael Keaton unterwegs sind.
So ein bisschen optisch vergleichbar mit Anna Karenina damals, Keira Knightley und Jude Law, wo ja auch alles im Theater gespielt hat.
Der war so ein bisschen vitaler, da wurde sich ja unglaublich viel bewegt und auch die Kulissen haben sich bewegt.
Ja.
Das ist hier alles so ein bisschen statischer und auch schon bedrückender, aber ähnlich wie bei Anna Karenina natürlich auch durchgespielt. Und das war für die Schauspieler eine unglaubliche Herausforderung natürlich auch, also gerade wenn es so Szenen sind, die sich in sich bewegen, wo dann Charaktere nochmal auftauchen, Protagonisten um die Ecke kommen oder der Raum gewechselt wird. Natürlich der Druck als letzter Schauspieler in dieser Szene, die teilweise 10, 15 Minuten lang sind, es nicht zu versauen, damit am Ende nicht alle wieder von vorne anfangen müssen.
Ja.
Und Emma Stone, die hat eigentlich gesagt, sie würde es trotz dieser doch recht herausforderischen Erfahrung unglaublich gerne nochmal machen.
I learned more on this movie than I've learned on anything I've ever done. I developed an eye twitch. I was terrified and when it ended, all I wanted was to go back and do it again. I just wanted to do it again. I wish I could do it again. Can we do it again?
Can we reshoot it for a minute? Ich habe verstanden, Emma Stone würde es gerne nochmal machen.
Sie würde es gerne nochmal machen, also eine Fortsetzung Birdman 2. Sie haben drüber gescherzt bei der Pressekonferenz mit Regisseur Alejandro González Iñárritu, wird es aber natürlich nicht geben.
Mhm.
Genauso wenig wie von She's Funny That Way, der für mich so ein bisschen ja eigentlich eines der Highlights war.
Ja, worum geht's da?
Ja, Peter Bogdanovich, das ist ja noch so richtig alte Hollywood-Schule, der macht hier Lubitsch und Woody Allen alle Ehre. Es ist wieder ein Film im Theater mit großen Namen. Owen Wilson spielt mit, Rissy Fans, Imogen Poots, Jennifer Aniston ist dabei. Auch hier wieder eigentlich ein Regisseur im Mittelpunkt, gespielt von Owen Wilson, der sich eine Escort-Dame anlacht, die am nächsten Tag bei ihm im Casting sitzt und auch alle an die Wand spielt. Und das ist so eine klassische Screwball-Komödie. Es gibt einen unglaublichen Schlagabtausch. Auch hier ist wieder die Ehefrau mit dabei als Schauspielerin. Es gibt eine großartige Szene in einem italienischen Restaurant, ein Kommen und Gehen. Wortwitz fliegt hier wirklich über die Kinoleinwand und Jennifer Aniston hat für mich einen der denkwürdigsten Auftritte des Festivals hingelegt. Als total durchgeknallte Therapeutin streitet sie sich gerade mit ihrem Schauspieler-Ehemann, dass wirklich die Fetzen fliegen. Sie sagt, ich muss meinen Tampon wechseln, dreht sich um und geht. Also so vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. Und Peter Bogdanovich, also wirklich einer der letzten einer Ära, der hat die Chance genutzt und erstmal komplett auf Hollywood eingeprügelt.
I don't like to bite the hand that doesn't feed me. But I think unfortunately Hollywood's gone in the wrong direction. The great days of Hollywood, which we remember with Lubitsch and Preston Sturges and Howard Hawks and John Ford and all those great filmmakers, those days are not with us anymore. Now it's how do you make $300 million the first weekend? is rather depressing. I think we're in a period of decadence.
Ja, es ist in Hollywood nichts mehr so, wie es mal war. Er führte dann noch wirklich 5 Minuten weiter aus, wie furchtbar diese ganzen Fortsetzungen sind, dass das ja alles am Computer überhaupt keine Schauspielkunst mehr ist. Das Lustige daran ist, auf dem Stuhl, auf dem er saß, hat eine halbe Stunde vorher noch Andrew Garfield gesessen, der mit 99 Homes einen Film präsentiert hat. Also hier war wirklich, ihm war das, glaube ich, gar nicht bewusst, weil als er dann auch noch Spider-Man erwähnte, fingen alle so schon so beschämt an zu lachen, einfach weil es also so eine ganz eigene Ironie auf einmal hatte.
Ja, klar. Klar. Al Pacino, auch einer unbestritten der ganz großen Schauspieler unserer Zeit, war mit gleich 2 Filmen vertreten, Manglehorn und The Humbling. Wenn du sagst, es ist ein Festival, bei dem der Schauspielerei Tribut gezollt wurde, wie hat er das gemacht?
Nee, The Humbling ist eine Philip Roth-Verfilmung und da spielt Al Pacino einen alten Shakespeare-Schauspieler, dessen Ruhm auch verblasst ist und der sich den Text nicht mehr merken kann, der deswegen beschließt, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen, in sein Haus nach Connecticut geht und sich da eine junge Geliebte anlacht, die ihn schon aus Kindertagen bewundert hat, eine Bekannte, die Tochter der Bekannten. Und das, absurderweise hat dieser Film die exakt gleiche Szene wie Birdman, also als würden die Filme irgendwie miteinander reden, denn Al Pacino spielt hier genauso wie Michael Keaton einen Schauspieler, der während seiner eigenen Theatervorstellung kurz rausgeht, der Klassiker, die Tür fällt zu, er kommt nicht mehr rein, geht den Weg über den Vordereingang des Theaters, er und der Türsteher will ihn einfach nicht reinlassen, weil er ihn nicht erkennt, obwohl das Plakat direkt daneben hängt. Also hier wirklich so eine Symbiose zwischen den Filmen, die ja gefühlt miteinander gesprochen haben.
Ich sag mal, bisschen tief gestapelt, Frau Wollner, ne? Kein Holly oder kaum Hollywood. Das war schon eine ganze Menge jetzt so zur Eröffnung, muss man sagen. Ich bin gespannt auf das, was du noch zu erzählen hast. Wir reden natürlich gleich noch weiter über Venedig, über den einzigen deutschen Beitrag im Wettbewerb und den höchst sonderlichen Auftritt von Nymphomaniac-Regisseur Lars von Trier, der sich auf eine ganz, sagen wir mal, spezielle Art und Weise dieses Jahr in Venedig beim Festival präsentiert hat. Die liebe Filmkollegin Anna Wollner ist zu Besuch heute Abend in Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Frisch eingeflogen, können wir so sagen, nämlich tatsächlich heute zurückgekommen
aus
Venedig von den 71. internationalen Filmfestspielen dort. So einen richtigen Skandal, Anna, gab es jetzt in den Tagen noch nicht so wirklich?
Nee, eigentlich nicht, nee.
Aber es hat sich da ein Mann präsentiert, der jetzt, zumindest was so öffentliche Auftritte angeht, sich 3 Jahre lang bei Filmfestivals ziemlich zurückgehalten hat. Nicht ohne Grund. Er hat in Cannes damals bei der Filmvorstellung seines Films Melancholia einen ja sehr, sehr zweifelhaften Auftritt hingelegt und irgendwelche Hitler-Sympathien verkündet, die selbst eine Kirsten Dunst damals sehr, sehr ratlos auf dem Podium zurückgelassen haben. Und der war jetzt da, aber auch nicht da, um seinen Director's Cut von Nymphomaniac Teil 2 zu präsentieren. Also er war da digital. Was hat der gemacht, Anna?
Er wurde mitgebracht von seinem Hauptdarsteller Stellan Skarsgård auf der Pressekonferenz gestern. Lange wusste man gar nicht, also er stand auf der Liste der Ankünfte. Also es gibt am Tag vorher immer so eine Liste, wer am nächsten Tag kommt. Da stand Lars von Trier drauf. Er stand dann auch so ganz ominös auf der Mitteilung, wer auf der Pressekonferenz teilnehmen wird, stand er drauf mit 3-mal wird er dazugeschaltet. Und das sah dann tatsächlich so aus, dass vorne auf dem Podium ein iPad stand und da saß dann Lars von Trier in seiner digitalen Version zugeschaltet über wahrscheinlich Skype. Und hat sich vertreten lassen, weil er war stumm geschaltet, er hat zwar zugehört, konnte aber selber nichts sagen, von Stellan Skarsgård. Dem hat er vorher so eine Art Wildcard gegeben und gesagt, du kannst 3-mal anrufen und 3 Fragen werde ich beantworten. So ein bisschen der Telefonjoker. Und es kam dann so die...
Ich wollte gerade schon nach Günther Jauch fragen.
Ja, es kam dann irgendwann natürlich Fragen an ihn, beziehungsweise Fragen, die die Produzenten nicht beantworten konnten, die Stellan Skarsgård nicht beantworten konnte. Und dann hat Stellan Skarsgård sein iPhone aus der Tasche geholt und hat eine Nummer gewählt und in dem Moment sah man dann, wie Lars von Trier ans Telefon ging. Die beiden haben sich dann kurz auf Dänisch unterhalten. Stellan Skarsgård hat die Frage gestellt. Lars von Trier hat so die ersten 2 Male relativ ausführlich geantwortet. Man hörte ihn dann immer nur, weil Stellan Skarsgård natürlich das Telefon irgendwie am Ohr hatte und sein Mikrofon mit an hatte. Man hörte also, irgendwas wird da genuschelt. Und dann hat er die Antwort von Lars von Trier übersetzt, aber immer relativ kurz, manchmal auch nur mit einem Satz. Und
wie bizarr.
Irgendwann stand er dann auch auf und ging, also mitten in der Pressekonferenz.
Was waren das als Beispiel, wenn du dich erinnerst, für Fragen, die jetzt speziell dann an Lars von Trier gingen, die sonst keiner beantworten konnte?
Ja, es ging natürlich um die expliziten Sexdarstellungen. Er ist, er hat dann auch gesagt, alles Masochistische in dem Film, das sei von ihm ausgegangen. Er wurde danach gefragt, es gibt ja immer das Gerücht, er sei so ein anstrengender Regisseur, keiner will mit ihm arbeiten. Das hat er dann so ein bisschen richtig gestellt.
Ja.
Dass das ja alles noch von Björk und Dance on the Dark damals kam, dass das hängen geblieben ist. Und es zeigt ja auch, seine Filme sprechen ja eigentlich für sich. Also die da mitspielen, Uma Thurman, Stan Skarsgård, Nicole Kidman, die würden ja alle nicht mitmachen, wenn er wirklich so ein Ekel am Set wäre. Also er hat da ein bisschen versucht, was gerade zu richten, aber hat teilweise dann halt auch wirklich in der Übersetzung zwischen ihm und seinem Hauptdarsteller ist, glaube ich, relativ viel verloren gegangen zwischendurch.
Ja.
Es war schon, also ich glaube, eine absurdere Pressekonferenz hat es dieses Jahr in Venedig noch nicht gegeben.
Ist denn inhaltlich bei dieser Pressekonferenz zu, mal jetzt die Frage ausgeklammert, ob man überhaupt eine Extended Version von Nymphomaniac 2 braucht oder ob das vielleicht irgendwie wirklich was ist, was man auf DVD packt und den Special Interest Leuten dann zum Kauf überlässt, aber ist denn da inhaltlich irgendwas Relevantes bei rumgekommen?
Naja, es ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil der Film ja auch in den meisten europäischen Ländern schon läuft und zwar in der Kurzversion, aber jetzt die Vorführungen des Director's Cuts auch auf dem Lido als eigentlich die bestbesuchtesten Vorführungen waren, wo sich tatsächlich Hardcore-Fans 4 Stunden vor Vorstellungsbeginn schon in die Schlange gestellt haben, um überhaupt reinzukommen. Aber als Lars von Trier eigentlich schon weg war, also schon gar nicht mehr da war, der leere Stuhl gezeigt war, da hat seine Produzentin so eine kleine Bombe platzen lassen.
This will be exciting. Now when he's not able to speak, so he cannot say that it's not true, I'm happy to announce that the next Lars von Trier project will be a TV series in the English language. He has a really, really good idea, which I cannot tell more about right now. He wants a huge cast, and from what I heard, I'm sure that it will be something you never seen before and you will definitely never see it again.
Das finde ich, ist so das Beste, was man ja als Filmschaffender sagen kann. Ne? Er hat eine wahnsinnig gute Idee, ich werde aber nicht sagen, was für eine.
Ja, und es wird auch noch so ein bisschen ein Geheimnis bleiben, weil er selber, alle 3 Wildcards waren schon verspielt. Er selber hat es nicht gesagt, mittlerweile weiß man, dass dieses Projekt The House That Jack Built heißen wird, eine englischsprachige Fernsehserie sein wird. Er jetzt anfängt, das Drehbuch zu schreiben. Drehbeginn wird dann voraussichtlich 2016 sein. Aber womit er uns schockieren wird, weil dass er uns schockieren wird oder will, das ist, glaube ich, steht außer Frage, das hat keiner gesagt.
Ja, vielleicht so eine Mischung aus Nymphomaniac und Antichrist und wir wissen es nicht. Wir werden es überraschen lassen. Auf jeden Fall Lars von Trier auch in seiner digitalen Form durchaus in der Lage, zumindest euch bei der Pressekonferenz zu unterhalten. Wir sprechen gleich noch weiter über die 71. Biennale und speziell noch über den einzigen deutschen Film im Wettbewerb mit Anna Wollner. In eine Stunde Film am Dienstagabend mit Tom Westerholt und heute Abend mit Anna Wollner.
Guten Abend nochmal.
Die nämlich heute frisch zurückgekommen ist von den Filmfestspielen in Venedig und uns jede Menge mitgebracht hat, unter anderem auch den einzigen deutschen Beitrag. Das ist ja auch so ein bisschen fast schon self-fulfilling prophecy in den letzten Jahren. Ne? Fatih Akin, unsere ständige Vertretung auf den Filmfestspielen dieser Welt. Man sieht ihn irgendwie in Cannes, da ist er der einzige Deutsche, in Venedig ist er der einzige Deutsche. Und er hat in diesem Jahr in Venedig eine, sagst du zumindest, Anna, eine Linie mitgezeichnet bei diesem Festival, die sich durchs ganze Festival zieht, nämlich eine politische Linie, was die Auswahl der Filme angeht. The Cut ist der Film von Fatih Akin, der nicht nur erst auf dem Festival, sondern sogar im Vorfeld schon für Diskussionen gesorgt hat, zumindest in der Türkei. Warum, Anna?
Es geht um ein sehr, sehr heikles Thema, nämlich den Völkermord der Türken an den Armeniern Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das ist im Kino bisher kaum bis gar nicht behandelt worden. Und das Besondere hier ist jetzt wirklich, dass Akin mit türkischen Wurzeln, also ja eigentlich mit Wurzeln aus der Täterseite, aus der Sicht der Opfer erzählt.
Ich muss, was immer jetzt so das politisch Heikle an dem Film ist, ich muss es in den Film einschmuggeln. Ich stehe ja nicht da und sage, das ist ein Film über den Völkermord. Habe ich nie gemacht. Ne? Ich sage, spiel vom Hintergrund des Völkermords. Und man hört dann nur noch so wie beim Echo, Hintergrund vom Völkermord. Völkermord. Völkermord.
Ja, es ist tatsächlich nur irgendwie eben dieser Hintergrund der Geschichte, denn es geht um Nazareth, einen jungen Armenier, der eben 1915 von seiner Familie getrennt wird und nur knapp überlebt. Bei einem Massaker in der Wüste wird ihm der Hals soll ihm eigentlich der Hals durchgeschnitten werden, aber sein türkischer Peiniger schafft es nicht und sticht einfach nur zu. Ja. Seine Stimmbänder sind verletzt und er ist fortan stumm, aber, und das ist das Wichtige, er hat überlebt und nach dem Krieg zieht er eben los, um seine Familie zu finden, weil er gehört hat, dass zumindest seine beiden Töchter noch am Leben sind. Und es ist wirklich so ein Epos, was sich über mehrere Jahre erstreckt und drei Kontinente hinweg. Es geht auch los mit Once Upon a Time. Mhm. Also hat auch dieses Märchenhafte, wird dann ja zu so einem, ja, eigentlich doch auch Western am Ende.
Ist die Aufregung denn verständlich oder gar angebracht? Was würdest du sagen?
Na, er hat ja, es ist nicht nur die Aufregung, er hat ja auch schon Morddrohungen aus der Türkei bekommen für den Film, aber er sagt selbst, es ist alles so ein bisschen aufgebauscht. Er hat 7 Jahre an dem Film gearbeitet, teilweise richtig im Geheimen und mit falschen Fährten, die er absichtlich gelegt hat, dass auch gerade irgendwie in der Türkei lange Zeit man gar nicht wusste, in welche Richtung dieser Film gehen soll. Und es ist nach Gegen die Wand und dann auf der anderen Seite jetzt auch der dritte Teil dieser Liebe, Tod und Teufel-Trilogie, der jetzt auch beendet. Und für ihn war das wirklich so, dieser ganze Film, eine richtige Herzensangelegenheit.
Für mich gab es mit dem Thema immer einen Magnetismus. Also so, mich hat das Thema nie losgelassen. Das hat mich all die Jahre, seit ich Teenie bin, immer verfolgt und neugierig gemacht. Und ich will noch mehr darüber wissen und lesen. Und es war so unabdingbar, dass ich irgendwann einen Film darüber mache. Das war so klar wie Kloßbrühe.
Ja, weil das so klar war, hat er sich dann auch Hilfe aus Hollywood geholt, als er so ein bisschen in der Sackgasse war. Er ist mit Martin Scorsese ein bisschen befreundet,
ja.
Der den Film mittlerweile auch 2-mal gesehen hat und auch Anmerkungen gegeben hat. Und Marek Martin, Drehbuchautor mit armenischen Wurzeln, der mittlerweile auch weit über 70 ist, das ist der Drehbuchautor, mit dem Scorsese schon 8 Filme gemacht hat, unter anderem Raging Bull. Und den hat Akin auf gut Glück eigentlich dieses Drehbuch geschickt und gesagt, ich brauche deine Hilfe. Und Martin, der eigentlich schon im Ruhestand war, der ist wirklich zurückgekommen, hat sich an den Schreibtisch gesetzt und das Drehbuch nicht nur übersetzt, sondern eigentlich nochmal ja, komplett umgearbeitet.
Der hat das ganze Ding auseinandergebaut wie ein Auto, hat jede Szene in Frage gestellt, sagt, where's the drama here? And you don't need this, it's a completely different film. Und Action-Sachen rausgeworfen, Stunts rausgeworfen, Nebenschauplätze rausgeworfen und hat das einerseits so verdichtet, einen neuen Schluss geschrieben und so. Und er hat den Film eigentlich auch finanzierbar gemacht.
Ja, finanzierbar heißt in diesem Film, in diesem Fall 16 Millionen Euro, so teuer war der Film und auch so aufwendig war der Film, die haben auf drei verschiedenen Kontinenten auch gedreht, also der Film spielt in Aleppo, im Libanon, dann in Havanna in Amerika, beziehungsweise in Kanada gibt es 2 Stationen und er hat mit den Themen, die er in The Cut behandelt, aber auch so ein Stück weit auf dem Festival einen Nerv getroffen.
Ja, bevor ich frage nach weiteren Film kurz. Hast du schon ein Startdatum für den Film The Cut? Ist schon bekannt?
Ja, ich glaube am 16. Oktober, aber ich bin mir gerade nicht hundert. Also irgendwann.
Also nicht in allzu weiter Ferne.
Nicht in allzu weiter Ferne. In den nächsten. Also ich glaube, im Oktober wird er auf uns zukommen.
Wird auf jeden Fall nicht mehr so ganz wahnsinnig lange dauern und dann sicherlich nochmal eine große Rolle spielen, gar keine Frage. In welchen Filmen tatsächlich spiegelt sich das sonst noch wieder?
In The President zum Beispiel, ein Film, der die Orizzonti-Reihe eröffnet hat. Da geht es um einen fiktiven Staat und seinen Diktator, der zu Fall gebracht wird und der zusammen mit seinem Enkel dann flieht. Das ist so ein Stück weit eigentlich ja fast schon eine Groteske. Amos Gitai's Zilli, da geht es um eine junge Holocaust-Überlebende. Das ist ein Film, der unglaublich anstrengend war zu gucken, weil es ein junges Mädchen ist, was in den Wäldern während des Krieges lebt und sich dort ein Nest baut und dann die Bekanntschaft eines anderen Juden macht und sie versuchen gemeinsam ja einfach nur zu überleben. Ein Film, der so ein bisschen losgelöst war von dieser historisch-politischen Ebene, war 99 Homes von Rahman Burani. Ein Film über die Doppelmoral in der Immobilienblase, in dem Andrew Garfield und Michael Shannon so ein wunderbares Duell fechten. Einmal Andrew Garfield spielt einen jungen Familienvater, der sein Haus verliert an Michael Shannon, der so einen ganz widerlich feisten Immobilienmakler gibt und ihn dann aber anheuert. Also so die Frage, wie weit kann ich gehen? Was kann ich anderen antun, was mir selber gerade angetan getan worden ist, auch ein Film, der so also ein Motiv, was sich auch in The Cut dann wiederfindet. Und es kommt noch einer jetzt in den nächsten Tagen, der auch verspricht, interessant zu werden. Good Kill von Andrew Niccol, in dem Ethan Hawke von Texas aus Drohnen im Irak steuert. Also auch hier wieder dieses aktuell politische.
Ja.
Einen Schritt zurück muss man nochmal gehen mit dem einzigen Dokumentarfilm im Wettbewerb von Joshua Oppenheimer, der nach The Act of Killing erneut einen Film über den indonesischen Genozid in den 60ern gemacht hat. The Look of Silence in Act of Killing haben die Täter damals ihre eigenen Verbrechen nachgespielt und hier erzählt er jetzt auch oder zeigt die Opferseite, also er zeigt eine Familie, die einen Todesfall zu beklagen haben, der Bruder des Hauptprotagonisten eigentlich, der in den 60er Jahren auf bestialische Art und Weise ums Leben gebracht wurde. Und er konfrontiert hier die Familie mit den Tätern. Also es ist wirklich diese beiden Menschen, die er da zusammenführt. Und das ist unglaublich beklemmend. Und könnte ich mir vorstellen, dass der dann auch am Ende doch eine der Löwen bekommen könnte.
Also können wir zwischenbilanzieren zumindest, dass das 71. internationale Filmfest in Venedig ein sehr politisches ist, durchaus breit gefächert politisch, dass auch ein bisschen, wenn auch weniger als im letzten Jahr Hollywood durchaus anwesend war. Wir werden mal schauen, am 6. September werden die Preise verliehen bei der Biennale und dann wissen wir, was uns dieses Festival in diesem Jahr gebracht hat. Du machst dich dagegen schon wieder, liebe Anna, auf den Weg, hast nur zu einem kurzen Zwischenstopp eingelegt sozusagen und fliegst weiter nach Toronto zum Filmfest.
Ja, das ist ein Grund, warum es in Venedig, glaube ich, so leer geworden ist in den letzten Jahren, weil einfach viele gar nicht mehr an den Lido kommen, sondern direkt in Toronto bleiben, also beziehungsweise die Amerikaner auf dem amerikanischen Kontinent. Toronto als Publikumsfestival läutet jetzt am Donnerstag mit The Judge, einem Film mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle, eigentlich so ein bisschen das Oscar-Rennen ein, denn in den letzten Jahren haben hier tatsächlich alle Oscar-Gewinner ihre Weltpremieren gehabt oder beziehungsweise sich dem amerikanischen Markt präsentiert. 12 Years a Slave war dabei im letzten Jahr, Dallas Buyers Club. Also das gerade für den amerikanischen Film doch, ich glaube, mittlerweile weltweit das spannendste Festival, wo sich Hollywood dann tatsächlich die Türklinke in die Hand geben wird, weil sie alle da sein werden.
Dann freue ich mich, dass du den Zwischenstopp hier eingelegt hast bei Eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder, werden versuchen, eine Leitung zu dir zu schalten nach Toronto, um zu gucken, wer sich da vielleicht tatsächlich die Klinke in die Hand gibt. Anna Wollner war hier heute Abend in Eine Stunde Film. Vielen Dank für deine Zwischenbilanz aus Toronto. Und wir gucken gleich in den restlichen 20 Minuten für heute Abend noch auf die Neustarts der Woche vom Donnerstag. Na klar. Jetzt habe ich mich mit der lieben Kollegin Anna Wollner so verquatscht, die erste Dreiviertelstunde der Sendung, dass die restlichen Filmtipps heute Abend relative Kurztipps werden, kann ich euch hier schon mal ankündigen. Ich hoffe, das stört euch nicht so wahnsinnig viel. Ich hatte euch eingangs der Sendung ein Löwengebrüll angekündigt. Das hatte sich so angehört, das ist nicht der Metro-Goldwyn-Mayer-Löwe und es war auch nicht der Löwe von den Filmfestspielen in Venedig, sondern es ist der Löwe, mit dem Herkules zu kämpfen hat. Der musste ja der Sage nach diese vielen Aufgaben überstehen und überleben als Halbgott und das ist hier im Film ein bisschen ähnlich, aber, und das ist vielleicht das Wichtigste, was man zum Film sagen kann, es ist keine Verfilmung der griechischen Saga. Also es ist kein Film, in den ihr reingeht und permanent Zeus seht oder irgendwen der anderen Götter oder Herkules Mutter Helena, die da irgendwie eine große Rolle spielen würde, sondern es handelt sich um die Verfilmung der Herkules Comics. Radical Comics, die gab es vor einigen Jahren und die sind hier verfilmt worden. Das heißt, wir haben auch keinen Herkules, der alleine durch die Gegend zieht und seine Aufgaben erfüllen muss, sondern der hat wie so eine Art, griechische Avengers um sich rum. Da gibt es so eine Bogenschützin immer an seiner Seite, sein bester Freund aus Kindertagen, der auch ziemlich stark ist. Es gibt einen Seher in dieser Truppe, also wie gesagt, eher so eine Art Herkules Avengers, die man hier sieht. Und die stehen natürlich auch vor der ein oder anderen großen Schlacht im Film.
In diesem Moment, an diesem Tag werdet ihr zu dem Mann, zu dem ihr geboren wurdet. Es ist entweder der Tod oder es ist der Sieg!
Und dann geht's los, epische Schlachten, davon ist dieser Film voll, in dem Dwayne The Rock Johnson, ehemaliger Wrestling-Held, kann man sagen, berühmter Wrestler schon vor seiner Schauspielkarriere, die Hauptrolle des Herkules spielt. Inszeniert hat den Film Brad Ratner, Regisseur kennen wir unter anderem von den Rush-Hour-Filmen mit Jackie Chan. X-Men, der letzte Widerstand, hat Brad Ratner auch gemacht. Erwartet bitte von der Story nicht allzu viel, die ist tatsächlich relativ flach, sagen wir mal. Es handelt sich um eine Art Rahmenhandlung. Es geht um Herkules, der sich unter Beweis stellen muss, der eine dunkle Vergangenheit mit sich rumträgt. Das hat mit seiner Familie zu tun. Das klärt sich nach und nach auf im Verlauf des Films. Und ansonsten gibt es einfach epische Schlachten. Es gibt Dwayne Johnson mit wahnsinnig aufgepumpten Muskeln, der in dieser Rolle tatsächlich aussieht wie ein absolut glaubwürdiger Herkules. Das muss man ihm in der Tat lassen. Aber ansonsten ist es tatsächlich ein Action-Spektakel auf der Leinwand. Wer auf sowas Bock hat, kann sich den Film mal gut angucken. Aber wie gesagt, es ist nicht die original griechische Saga, die zum 20. Mal im Kino erzählt wird, sondern es ist die Verfilmung der Radical Comics von Herkules. Das muss man wissen. Donnerstag übermorgen neu im Kino. Nicht vorenthalten möchte ich euch die Film-News der Woche mit Inga Hinnenkamp. Bitte sehr.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. FBI gegen Hacker. Im Fall der geklauten Privatfotos von diversen Hollywood-Stars muss sich der oder müssen sich die Hacker jetzt offenbar warm anziehen. Nachdem diverse extrem private Nacktbilder von Stars wie Jennifer Lawrence, Rihanna oder Avril Lavigne im Internet aufgetaucht sind, hat sich nämlich jetzt das FBI eingeschaltet. Zusammen mit der Firma Apple versuche man zurzeit herauszufinden, wer die Fotos gestohlen und in Umlauf gebracht hat. Nach neuesten Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. FBI gegen Hacker. Im Fall der geklauten Privatfotos von diversen Hollywood-Stars muss sich der oder müssen sich die Hacker jetzt offenbar warm anziehen. Nachdem diverse extrem private Nacktbilder von Stars wie Jennifer Lawrence, Rihanna oder Avril Lavigne im Internet aufgetaucht sind, hat sich nämlich jetzt das FBI eingeschaltet. Zusammen mit der Firma Apple versuche man zurzeit herauszufinden, wer die Fotos gestohlen und in Umlauf gebracht hat. Nach neuesten Erkenntnissen handele es sich nämlich wohl doch nicht um Fotos, die aus den Handys der Stars gestohlen wurden, sondern um einen Backup-Cloud-Server von Apple. Schon einmal konnte ein Hacker dingfest gemacht werden, der vor Jahren private Nacktbilder von Scarlett Johansson gestohlen und in Umlauf gebracht hatte. Er wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Ein Sprecher von Hollywood-Star und Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence ließ bereits verkünden, man werde jeden strafrechtlich verfolgen lassen, der die Privatbilder irgendwo poste. Das Sicherheitsleck konnte laut Apple in der Zwischenzeit geschlossen werden. Pause vorbei. Wochenlang konnte Harrison Ford am Set von Star Wars Episode 7 nicht viel ausrichten, war er mit seinem am Filmset gebrochenen Knöchel doch recht außer Gefecht gesetzt. Jetzt die freudige Nachricht für alle Han Solo-Fans. Nicht nur die Kamera, auch Harrison Ford läuft wieder. Die Dreharbeiten mit dem 71-jährigen Ur-Star Wars-Helden können fortgesetzt werden. Dass Harrison Ford wieder fit ist, scheint für den Film wichtiger zu sein als ursprünglich geahnt, soll seine Rolle eben doch keine allzu kleine sein. Angeblich geht es in Teil 7 um die Suche nach dem verschollenen Luke Skywalker, wie im Original gespielt von Mark Hamill. Und wer sollte sich besser auf die Suche begeben als sein alter Jedi-Kumpel Han Solo? Teil 7 scheint mehr und mehr eine Mischung zu werden aus damals und heute. Neue Serie vom Großmeister. Wer mit Staffel 4 von Game of Thrones schon durch ist und auch die zweite von House of Cards schon gesehen hat, für den gibt es ab heute Abend im Fernsehen Nachschub durch Comedy. Mom heißt die neueste Serie von Chuck Lorre, Erfinder von Two and a Half Men und The Big Bang Theory. Es geht um die alleinerziehende Mutter Christy, die mit ihrer 16-jährigen Tochter zusammenlebt und plötzlich dauerhaften Besuch von ihrer eigenen Mom bekommt. 3 Frauen unter einem Dach, Großmutter, Mutter und Tochter mit ordentlich Zündstoff im Alltag. Heute Abend geht's los, immer dienstags abends um 22:05 Uhr auf Pro7.
Soderbergh mit Decknamen. Der Medizin-Thriller Side Effects sollte 2013 nach eigenen Angaben Steven Soderberghs letzter Film sein. Doch schon jetzt kehrt der Regie-Großmeister offenbar von der selbst auferlegten Pause zurück. Zwar nicht direkt als Regisseur in der Fortsetzung seiner Stripper-Komödie Magic Mike, wohl aber als Kameramann unter seinem Decknamen Peter Andrews und als Cutter unter dem Pseudonym Mary Ann Burnett. Beides in Wahrheit Steven Soderbergh. 2015 soll Magic Mike XXL in die Kinos kommen. Channing Tatum ist als menschlicher Waschbrettbauch in der Hauptrolle wieder dabei. Auf einen halbnackten Matthew McConaughey werden die Fans dagegen verzichten müssen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kinder, 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 heute Abend rast die Zeit aber auch ganz besonders schnell. Trotzdem möchte ich es nicht versäumen, euch noch auf zwei Filme hinzuweisen, die nämlich etwas kleiner im Kino laufen werden und deshalb ganz besondere Beachtung finden. Der eine Film heißt Mr. May. Das ist ein Film aus England, der handelt von dem gleichnamigen Mr. May. Das ist so ein sehr, sehr stiller Zeitgenosse, der auf einem Amt arbeitet, und das Besondere ist, dass dieser Mr. May sich darum kümmert, wenn jemand verstorben ist und nicht gleich Angehörige zur Stelle sind, dass er sich um diese Angehörigen kümmert. Das heißt, er versucht, Kontakte herzustellen zu der Familie des Verstorbenen.
Also genau genommen kümmern wir uns in dieser Abteilung darum, die Angehörigen von Verstorbenen zu finden. Und wenn das nicht... Ja, Ihr Vater... Nein, die Familie ist nicht verpflichtet, die Kosten der Beerdigung zu tragen. Nein, keineswegs. Es besteht keine Anwesenheitspflicht, aber ich verstehe. Danke. Wiederhören.
Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit heißt dieser Film. Unter anderem ausgezeichnet im letzten Jahr in Venedig hat er einen Preis bekommen. Sehr, sehr stimmungsvoller Film, ganz wahnsinnig toll gespielt. Von diesem Eddie Marsan, der diesem Mr. May so eine ganz zauberhafte Eigenart gibt. Das ist so ein ganz verschrobener Eigenbrötler eigentlich, aber der alles dran setzt, diese Verstorbenen nicht ohne jede Anteilnahme unter die Erde zu schicken, der wirklich versucht, bis aufs Letzte diese Angehörigen zu finden, damit die Verstorbenen wenigstens bei ihrer Beerdigung noch die Ehre erwiesen bekommen von Angehörigen, die sich vielleicht seit Jahren nicht mehr gemeldet haben, aber die dann wenigstens nochmal Abschied nehmen können. Nicht nötig zu erzählen, dass John May selbst ein Mensch ist, der keinerlei Familie hat, der selbst ganz allein ist und vielleicht auch deshalb ganz besonderes Interesse daran hat, seinem Job nachzugehen, bis er eines Tages gekündigt wird und nur noch diesen einen letzten Fall bearbeiten darf, für den er 3 Tage Zeit hat. Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit, ganz, ganz toller Film, startet am Donnerstag, sicherlich nicht in jedem Kino, aber wenn ihr eins findet, wo er läuft, ist mein Tipp, geht dort rein. Schöner Film, hat mir gut gefallen. Ganz ähnlich wie das französische Drama Mit ganzer Kraft. Das möchte ich zum Ende der Sendung auch noch wenigstens kurz erwähnt haben. Da geht es nämlich um eine Geschichte, die ihr vielleicht aus den Medien kennt, die immer wieder mal in den letzten 30 Jahren in den Medien war. Die Geschichte der Familie Hoyt. Dick und Rick Hoyt, 2 Amerikaner, der Vater Jahrgang 40, mittlerweile also über 70, der Sohn ist mittlerweile auch schon über 50, und diese beiden nehmen seit über 30 Jahren an Sportwettkämpfen statt, obwohl der Sohn Rick mit einer schweren spastischen Lähmung im Rollstuhl sitzt und selbst überhaupt keinen Sport machen kann. Der Vater hat Mittel und Wege gefunden, beim Triathlon beispielsweise, wenn er läuft, den Sohn in so einem Laufrollstuhl vor sich herzuschieben, beim Radfahren hat er ein spezielles Fahrrad, wo er seinen behinderten Sohn mitnehmen kann. Und beim Schwimmen schwimmt der Vater und zieht dabei ein kleines Schlauchboot hinter sich her, in dem der Sohn drin liegt. Machen die seit vielen, vielen Jahren zusammen, ist viel darüber berichtet worden. Und der Film Mit ganzer Kraft hat sich diesen wahren Fall genommen und daraus einen Film gemacht, eines französischen Vaters mit seinem 17-jährigen Sohn, die kein gutes Verhältnis zueinander haben, was auch daran liegt, dass der Sohn behindert ist, und irgendwann der Sohn auf seinen Vater zugeht und sagt, mir reicht es jetzt, ich will, dass du was mit mir unternimmst, und zwar will ich, weil er von diesem wahren Fall aus Amerika was im Internet liest, will ich, dass du mit mir das Gleiche machst, und daraufhin beginnen quasi nach 17 Jahren nach der Geburt beginnen Vater und Sohn langsam eine Beziehung miteinander zu entwickeln und sich auf dieses Abenteuer gemeinsam Sport zu machen, trotz der Behinderung einzulassen. Heißt Mit ganzer Kraft, startet auch am Donnerstag, möchte ich euch auch ans Herz legen. So, Freunde, das war's für heute Abend. Mundfusselig genug geredet, bin froh, dass wir die Zeit hatten, auch über die Filmfestspiele in Venedig zu reden. Ich bedanke mich für die von euch mir geschenkte Aufmerksamkeit, hoffe, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Macht es gut, bis dann, auf Wiedersehen.
D-Radio Wissen.